1972 veröffentlichte ein informelles Expertengremium, der Club of Rome, eine Studie über die Grenzen des Wachstums. Zentrale These des Werks, das in 30 Sprachen übersetzt wurde: Wenn die bisherige Wirtschafts-, Bevölkerungs- und Umweltpolitik fortgesetzt wird, dann untergraben die Industriegesellschaften ihre natürlichen Grundlagen und richten nicht mehr zu reparierende Schäden an. Das Buch löste in der Öffentlichkeit einen Schock aus, zumal ein Jahr später, 1973, der Mahnung der Experten harte Fakten folgten. Die erste Ölkrise, verursacht durch eine plötzliche Steigerung des Ölpreises um 70% innerhalb weniger Wochen. Schonender Umgang mit Ressourcen wurde schlagartig zu einem zentralen Punkt der politischen Agenda. Gleichzeitig waren wachsende Umweltschäden nicht mehr zu übersehen und selbst die Popkultur entdeckte das Waldsterben.
Lärmende Maschinen überrollen den Wald, übertönen den Gesang der Vögel schon bald. Mit scharfer Axt fällt man Baum um Baum, zerstört damit seinen Lebensraum. Karl der Käfer wurde nicht gefragt.
Und die in Bonn mitregierende FDP stellte sich als Umweltpartei dar.
Jahrhundertelang zerstörte ungehemmter Wachstumsdrang brutal Natur und Umwelt. Heute denken wir anders. Hans-Dietrich Genscher:
Wir Liberalen wollen ein Europa, das die natürlichen Lebensgrundlagen seiner Bürger schonend behandelt.
Das Problem: Die Bonner Regierenden waren mit diesen Bekenntnissen wenig glaubwürdig. Denn infolge der Ölkrise waren die 70er Jahre auch eine Zeit, in der Bundes- und Länderregierungen den Bau von Atomkraftwerken massiv vorantrieben. Im südhessischen Biblis gingen 1974 und 1976 zwei Kraftwerksblöcke noch ohne größere Proteste ans Netz. Anders 1975 in Wiel am Kaiserstuhl. Hier besetzten örtliche Winzer, die sich um die Qualität ihres Weins sorgten, den Bauplatz. Umweltschützer aus der Universitätsstadt Freiburg schlossen sich an. Die Besetzung dauerte 8 Monate, der Bau des Kraftwerks wurde schließlich gerichtlich verhindert. 1976 begannen Bauarbeiten an den Reaktoren von Grohnde an der Weser und Brokdorf an der Unterelbe. Demonstrationen dagegen waren heftig, Demonstranten versuchten auch hier, die Bauplätze zu besetzen, wurden aber von massiven Polizeiaufgeboten zurückgeschlagen. Ähnlich rigoros setzte die hessische Landesregierung Anfang der 1980er Jahre den Bau der Startbahn West des Frankfurter Flughafens durch, obwohl über 200.000 Bewohner des Rhein-Main-Gebiets für einen Volksentscheid gegen die Startbahn unterschrieben hatten.
Hier überreichen wir Ihnen unseren Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens. Das ist die Antragsschrift in vierfacher Ausfertigung. Wir haben hier eine Aufschlüsselung über die gesammelten und bestätigten Unterschriften gemacht. Es sind 220.765 von Gemeindebehörden bestätigte Unterschriften.
14 Tage später wischte der Hessische Landtag diese Unterschriften vom Tisch und beschloss, dem Volksbegehren nicht stattzugeben und die Startbahn doch zu bauen. Vom Staat wie Gegner behandelt zu werden, ohne dass sie sich vom Ausgangspunkt her als solche fühlten, das empörte viele der Demonstranten moralisch zutiefst.
Meine Schweine, mein Kind wird hier geschlagen. Ohne Grund, ohne alles. Wir sind im Fischal und sehen hier, ob wir mal Urlaub. Saat der Gewalt wird hier gepredigt. Saat der Gewalt läuft hier.
In die K.O. die Uniform.
Gegen besseres Wissen. Ich nehme sogar in Kauf, dass ich eine kleine Gefängnisstrafe absitze. Aber ich werde für die Sache einstehen. Das ist das größere Übel, das größere Verbrechen, was hier läuft.
Bei einer Demonstration im November 1981 beklagten die Startbahngegner:
Vor 6 Tagen hat ein massiver Polizeieinsatz eine Aktion gegen die Bevölkerung gestartet, die man nur als einen offenen, ökologischen Bürgerkrieg gegen die Bevölkerung einer ganzen Region bezeichnen kann.
Die Bilanz dieser Protestjahre war durchwachsen. Jutta Dietfurth, Mitbegründerin der Grünen und Bundesvorstandssprecherin in den 80er Jahren, hält der Generation der damaligen Aktivisten einerseits viel zugute.
Selbst in der Anti-AKW-Bewegung war das nicht eine enge Sache, da sind Bürger gegen Atomkraftwerke und darunter sind auch ein paar Linke, sondern das Spezifische, anders als später in den 80ern bei Tschernobyl, dieser sogenannten ersten radikalen Anti-AKW-Bewegung war, dass Leute, die da 74, 75 reingingen, von diesen anderen Bewegungen, die es schon älter gab, befruchtet wurden und in ihrem Kampf gegen Atomanlagen gelernt haben, plötzlich in welchem Land sie leben, in welchen Verhältnissen, was die herrschenden Verhältnisse sind, was das mit Fragen von Demokratie, von Krieg, von sonst was zu tun hat.
Doch auch sie gibt auf der anderen Seite zu. Auf außerparlamentarischem Wege kamen die Kritiker nicht weiter. Letztlich sinnlose Konfrontationen mit der Polizei schwächten die Bewegung mehr, als dass sie sie stärkten.
Es gab nach den bürgerkriegsähnlichen Zuständen um die Anti-AKW-Bewegung, auch im Deutschen Herbst, eine ganze Reihe von Leuten, die gesagt hätten, um Gottes Willen, das erschreckt uns so sehr, das ist ja lebensgefährlich in diesem Staat, wir lassen es ganz. Und andere haben diskutiert, was ist die Option. Daraus wurde unter anderem eine 2- bis 3-jährige Diskussion über die sogenannte Wahlfrage. Also parlamentarismuskritische Leute, die nie dran gedacht hätten, im Leben jemals in eine Partei zu gehen, geschweige denn eine zu gründen, diskutierten jetzt, ob man angesichts der besonderen Situation in Deutschland sich auch parlamentarisch beteiligen soll. Es fing ganz langsam an.
Zuerst auf lokaler und regionaler Ebene kandidierten ab 1977 Vertreter von Anti-AKW-Initiativen für Stadt- und Gemeinderäte und sie errangen erste kleine Erfolge. Zum Beispiel im Juni 1978 3,5% in Hamburg, 9 Monate später 3,7% in West-Berlin. Eher konservative Umweltschützer um den ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Herbert Gruhl und den Ökobauern Baldur Springmann kandidierten als sonstige politische Vereinigung die Grünen 1979 für die Europawahl und erreichten auf Anhieb 3,2%. Das reichte zwar nicht für Sitze im Parlament, aber es brachte Geld in die Kasse. 4,5 Millionen Mark Wahlkampfkostenerstattung. Das neue Gebilde, die Grünen, hatte also plötzlich ziemlich viel Geld und die Erfolgssträhne schien anzuhalten. Im Oktober 1979 zogen in Bremen Grüne mit 5,1% erstmals in ein Landesparlament ein. Im November beschloss eine Bundesdelegiertenversammlung, eine Bundespartei zu gründen. Dafür öffneten sich die konservativen Parteigründer. Friedensbewegte wie Petra Kelly und Angehörige von linken Initiativen kamen dazu, auch wenn das nicht ohne Streit abging. Man raufte sich dennoch zusammen. Am 13. Januar 1980 wurde in Karlsruhe die Grüne Bundespartei gegründet. Baldur Springmann, Exponent des konservativen Flügels, schwärmte von Einheit in Vielfalt.
Ein Eichenblatt sieht eben immer wie ein Eichenblatt aus und nicht anders. Und ein Roggenhalm wie ein Roggen und nicht wie ein Weizen. Und trotzdem hat jedes Eichenblatt wieder seine individuelle Eigenheit. Es gibt keine zwei gleichen. Und das müssen wir schaffen. Das ist die Einheit der Vielfalt, organisch. Und dann geht die grüne Welle los. Unaufhaltsam. Danke.
Rudolf Barrow, von der DDR ausgebürgerter Dissident, warnte dagegen davor, die Existenz unterschiedlicher Parteiflügel vorschnell zu negieren.
Das Schicksal einer grünen Partei zum jetzigen Zeitpunkt wird entscheidend vom Niveau ihrer inneren Kommunikation und Toleranz abhängen. Nicht rechts, nicht links, sondern vorn kann dann ein gutes Selbstverständnis sein, wenn man sich völlig darüber klar ist, dass rechts und links in der grünen Bewegung noch Realitäten sind und noch lange Realitäten bleiben werden.
Diese Warnung erwies sich als weitsichtig, denn nicht nur die konservativen Grünen konnten mit den Linken wenig anfangen, die Linken arbeiteten ihrerseits tatkräftig daran, die Konservativen aus der Partei herauszudrängen. Jutta Dittfurt.
Wir verschiedene Linken haben sehr gezielt darauf hingearbeitet, innerhalb von kurzer Zeit an antikapitalistisches Wirtschaftsprogramm hinzukriegen, mit dem Ziel, die ökofaschistische Fraktion rauszukicken. Es hat ja auch geklappt, Gruhl und Springmann und die Leute gingen dann. Die waren nach einem halben, spätestens ein Jahr, war die weg.
In den ersten Jahren gewannen nun die Linken die Oberhand in der Grünen Bundespartei. Doch in vielen Landesverbänden war die Situation anders, sagt der Mainzer Parteienforscher Jürgen Falter.
Wobei die Gründer der Grünen zum Teil ja enttäuschte Linke waren. Es waren aber sehr viele Idealisten dabei, die dachten, die Bundesrepublik kann besser sein, als sie es im Augenblick ist.
Ein plastisches Bild der Gruppen, aus denen sich der parteiliche Mittelbau der Grünen in der Anfangsphase zusammensetzte, gibt die Vorstellungsrunde des neu gewählten hessischen Landesvorstands auf einer Pressekonferenz im Oktober 1982.
Ich bin Diplom-Volkswirt, bin seit 15 Jahren in der Industrie tätig, arbeite bei einem großen amerikanischen Industriekonzern.
Ich bin 27 Jahre alt. Student, bin früher in Amnesty International Gruppen und dergleichen aktiv gewesen.
Ich komme aus Lambertheim, Kreis Bergstraße, bin über Bürgerinitiativarbeit, Biblis liegt bei uns im Kreisgebiet, über die Arbeit der Bürgerinitiativen gegen Biblis zu den Grünen gekommen.
Bin seit anderthalb Jahren im Landesvorstand der Grünen, ehemaliges SPD-Mitglied, bin medizinisch-technische Assistentin und 33 Jahre alt.
Die Grünen waren inzwischen auch in Hessen im Landtag. 8% der Wählerinnen und Wähler hatten ihnen im September 1982 ihre Stimme gegeben. Eine Folge der aufgeheizten Atmosphäre im Streit um Atomkraft und Startbahn West.
Die Grünen Hessen gehen keine Koalition mit den etablierten Parteien ein, weil unser Programm im fundamentalen Gegensatz zur Wachstumspolitik von CDU und SPD steht. Es kann keine Kompromisse in der grundsätzlichen Ablehnung, wie zum Beispiel in Fragen Stadtbahn West, WAA und so weiter geben.
Das war der Zucker für den protestierenden Teil der Basis. Danach folgte das Angebot an die SPD, wenn nicht zur Koalition, so doch zum Kompromiss.
So sehen die Grünen Hessen große Chancen, nach diesen Vorgesprächen in konkrete Verhandlungen mit der SPD einzutreten.
Denn der in seiner Höhe unerwartete Wahlerfolg machte die Grünen auch für Leute interessant, die zunächst wenig mit ihnen gemein gehabt hatten. Eine Gruppe um Joschka Fischer, später als Realpolitiker oder abgekürzt Realos bezeichnet, trat der Partei erst nach dem Wahlsieg von 1982 bei, wie Markus Bocklet, selbst einer von ihnen, später bekannte.
Mit diesem Tag an traten auch mehrere junge Männer ein, wie Tom Königs, Joschka Fischer, die gesagt haben, jetzt muss man natürlich auch Mehrheiten bilden und für das, was man im Programm stehen hat, auch Mehrheiten suchen. Und dabei natürlich Kompromisse machen.
2 Jahre und eine vorgezogene Landtagswahl später, im Herbst 1984, war es soweit. Die SPD und der von den Realos kontrollierte Hessische Landesverband der Grünen unterzeichneten in Wiesbaden ein Tolerierungsabkommen. Ein Jahr später folgte die erste rot-grüne Koalition. Joschka Fischer, der zuvor 2 Jahre lang im Bundestag gesessen hatte und nach der Beschlusslage der Partei nach der halben Legislaturperiode einem Nachrücker hatte Platz machen müssen, wurde in Hessen zum Umweltminister berufen.
Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt im demokratischen Geiste befolgen und verteidigen werde.
In die Geschichte der Republik ging ein Bild ein. Fischer, der zu seiner Vereidigung ohne Krawatte in Jeans und Turnschuhen erschien. In einem 2 Jahre später erschienenen politischen Tagebuch kommentierte Fischer diese Episode dann allerdings so.
Es bleibt mir an diesem Nachmittag noch das wichtigste Problem zu lösen. Turnschuhe müssen her, denn meine alten sind hinüber. Gesagt, gekauft. Mit prächtigem Weiß beschuht werde ich also morgen den Eid ableisten im Landtag zu Wiesbaden. Und dann? Nie wieder Turnschuhe.
Fischers Kurs auf eine Regierungsbeteiligung war in der Partei anfangs heftig umstritten, auch in Hessen. Auf der entscheidenden Mitgliederversammlung im Oktober 1985 in Neu-Isenburg prallten die Meinungen aufeinander.
Ich sehe die Gefahr, dass wir mit einer Koalition einen Polizeistaat mittragen werden, dessen Opfer wir selbst alle sein können.
Leute, und überlegt euch noch, tun wir denen nicht den Gefallen, denn die wären diejenigen, die sich am allermeisten freuen würden, wenn wir heute hier mit Nein stimmen würden. Lasst uns diesen Weg fortsetzen.
Hör doch jetzt mal auf hier vorne, auch wenn wir elende Reformisten geworden sind, aber ihr allein werdet ihr euch den Kopf einrennen. Das müsst ihr endlich mal begreifen.
Die jetzige Machtfixierung, mag sie vielen noch so notwendig erscheinen, halte ich für einen verhängnisvollen Fehler. Sie macht die Grünen unglaubwürdig und wird sie in die Liste der etablierten Parteien endgültig einreihen.
Prophetische Worte, auch wenn die Grünen noch etliche Jahre von ihrem Anfangsnimbus als etwas andere Partei zehren konnten. Joschka Fischer ironisierte die Veränderung 10 Jahre nach seiner Vereidigung als hessischer Umweltminister.
Ich kam hier mit 35 gut durchtrainiert, ideales Kampfgewicht nach Bonn, 1983. Jetzt gehe ich stramm auf die 50 zu und habe auch ansonsten zugelegt.
Etliche Landeskoalitionen und 7 Regierungsjahre im Bund, das ist die Bilanz nach rund 30 Jahren. Der Lack des Alternativen ist ab, viele Ideen der Grünen sind von anderen Parteien übernommen worden. Die Partei ist eine unter anderen mit stabilem Platz im politischen System der Bundesrepublik Deutschland. Die Politikwissenschaftler Jürgen Falter und Georg Fülbert.
Ja, die Partei der Besserverdiener 2 sind die Grünen auch geworden. Durch den Marsch, nicht durch die Institutionen, aber durch den Marsch durch die Positionen. Das heißt, von Student zum Studienrat zum Oberstudiendirektor, der aber trotzdem grün geblieben ist. Das erklärt, warum die Grünen heute eine Partei der Besserverdiener sind. Aber eine Partei, die eben sehr stark immer noch von grau gewordenen Idealisten gewählt wird.
Die können vieles revidieren. Also den Pazifismus haben sie revidiert. Mit der Basisdemokratie ist seit Fischer ja wohl auch nicht mehr so viel los. Soziale Motiv ist bei den Grünen beschädigt. Erstens mal aufgrund ihrer sozialen Zusammensetzung. Zweitens natürlich seit Hartz IV, da waren sie ja dabei. Aber das ökologische Thema, das werden sie beibehalten. Das ist ihr Kernmerkmal und das wird ihren zukünftigen Erfolg auch mitgehalten.